In der heutigen Sendung begrüßen wir Anja Marschall. Der zweite Teil ihres historischen Romans über das Hotel Vier Jahreszeiten ist gerade erschienen. Die aus dem ersten Teil bekannte Luise Erhardt hat sich von der Wäscherin zur Hausdame emporgearbeitet. Sie ist nicht nur über die Vorgänge im angesehenen Hotel Vier Jahreszeiten informiert, sondern auch die rechte Hand der Familie Herlin. Über die Geschichte des Hotels und ihre Arbeit am Roman möchte ich jetzt mit der Autorin sprechen. Anja Marschall, schön, dass du zu uns in die 286. Sendung gekommen bist.
Wow, ich danke für die Einladung. 286, ihr habt ja schon richtig Tradition. Cool, klasse.
Genau, und eine davon ist auch von dir schon gemacht worden, ne?
Ja, stimmt, mit den Töchtern. Ich entsinne mich, ja, das war nett.
Dein neuer Roman, über den wir heute sprechen wollen. Der beginnt auch wieder in Hamburg, 1930er Jahre bis in die 50er rein. Was hat dich denn eigentlich an dieser Zeit besonders gereizt?
Also es geht los 1923 und so richtig die wilden 20er Jahre, die finde ich spannend, muss ich sagen. Sehr, sehr spannend. Eine neue Demokratie macht sich auf den Weg. Die Leute feiern, versuchen den Ersten Weltkrieg zu vergessen und schlittern mit offenen Augen in den Zweiten Weltkrieg. Also dieser Kontrast, der hat mir gut gefallen oder gefällt mir eigentlich immer. Dann fand ich es jetzt zum Thema Hotel selber ja eigentlich ein schönes Bild, wie im Hotel gefeiert wird und rauschende Feste gefeiert werden und geschmaust und genossen wird, während draußen Wirtschaftskrise und die ganz großen Probleme am Fenster vorbeiziehen. Auch hier wieder ein großer Kontrast. Diese Kontraste mag ich einfach sehr, sehr gerne. Naja, und dann natürlich auch, wie gerade in solchen Szenarien wie die Menschen mit solchen schweren Zeiten umgehen. Ist ja auch immer eine sehr individuelle Sache, aber der Mensch als solches ist ja heute nicht anders als vor 100 Jahren. Und wie die sich gegenseitig helfen und wie sie, wie heißt das so schön, Licht am Ende des Tunnels sehen, also nie aufgeben. Und dieses nie aufgeben, das hat mir auch eigentlich viel Spaß gemacht oder mich zumindest inspiriert.
Ja, genau. So eine Umbruchzeiten halt, die geben ja auch wirklich unheimlich viel Geschichten her, ne?
Ja.
Aber jetzt steht in deinem Roman halt dieses Hotel Vier Jahreszeiten irgendwie im Mittelpunkt.
Ja.
Warum gerade dieses Hotel? Es gibt noch so viele andere. Warum das Vier Jahreszeiten?
Du, dazu muss man wissen, ich bin gebürtige Hamburgerin. Also ich bin eine Hanseatin mit Leib und Seele, auch wenn ich aktuell in der Nähe von Hamburg wohne und nicht direkt in Hamburg. Das Vier Jahreszeiten gehört zu Hamburg dazu, wie die Elbe, wie die Landungsbrücken, wie die Kühlbrandbrücke und so weiter und so weiter. Das ist ein Teil der Seele der Menschen. Und meine Omi, als ich so ein kleiner Steppke war, ist mit mir dann immer so in Hamburg, da waren wir einkaufen in der Mönckebergstraße. Und dann kamen wir dann auch beim Vier-Jahreszeiten-Hotel vorbei. Und Oma hat immer gesagt, wir müssen auf die andere Straßenseite gehen. Wir wollen die Herrschaften doch nicht stören. Also ich weiß nicht, wie alt ich war, 5 vielleicht, 6 oder so. Das hat sich reingebrannt in die Kinderseele. Irgendwas ist mit diesem Hotel besonders. Ja, und mit diesem Buch, mit diesen beiden Büchern, konnte ich natürlich sozusagen die Frage für mich klären, was ist an diesem Hotel denn so toll? Mittlerweile weiß ich's.
Magst du uns das auch so ganz kurz mal anteasern? Was ist denn da so toll dran?
Alles. Alles. Also ich glaube, das merkt man auch bei den beiden Büchern über das Vier Jahreszeiten, dass ich von diesem Hotel sehr begeistert bin. Aber es geht gar nicht so sehr den Stuck und den Marmor und die Ledersessel und die Kronleuchter. Das ist alles ganz hübsch und so weiter. Das ist alles ganz nett. Aber der eigentliche Charme geht von den Menschen aus, die da arbeiten. Und genau darum drehen sich auch meine beiden Bücher, nämlich über das, was hinter den Kulissen passiert.
Genau, und deine Hauptfigur, Luise Erhardt, die ist fiktiv, muss man dazu sagen.
Ja.
Und die kommt aus ärmlichen Verhältnissen.
Korrekt.
Wie hast du die eigentlich so konstruiert, damit die da plötzlich im Grand Hotel arbeiten können?
Das ist eine gute Frage.
Weil eigentlich geht das ja auch nicht.
Nee, das ist auch wahr. Also sie hat eine steile Karriere hingelegt in diesen beiden Bänden, die, sagen wir mal so, ungewöhnlich ist. Zumal Frauen von der Geschäftsführung garantiert nie gefragt werden, welche Meinung sie zu den Sanierungsarbeiten oder sowas haben. In meinem Fall geht das, das ist Fiktion. Aber ich glaube, der Grund, warum Luise diesen Weg geht in den beiden Bänden, ist, weil Luise und ich sehr viel gemeinsam haben. Also auch ich komme aus sehr, sehr einfachen Arbeiterverhältnissen. Auch ich habe mich, wenn ich das mal so plump sagen darf, hochgearbeitet mit viel Bildung und so weiter. Auch ich habe immer das Hotel für Jahreszeiten wie eine Art Schloss gesehen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auch früher dachte, genau wie meine Luise, als sie noch im ersten Band ein Kind war oder noch sehr jung war, dass der Portier mit seiner Uniform vorne am Eingang, also der Wagenmeister, dass das ein Soldat ist. Als Kind war ich sicher, das ist ein Soldat. Muss ein Soldat sein. Und wenn da ein Soldat ist, ist das Haus auch ein Schloss. So. Ganz klare Richtung. Und wenn man den ersten Band bei mir liest, genau die gleichen Gedanken hat Luise.
Es ist wirklich was Besonderes, dieses Hotel. Und es hat seinen Namen, es steht für etwas, genau.
Das ist ein 5-Sterne-Superior. Und dieses Hotel gehört zu den 10 besten Hotels der Welt. Adlon, Ritz, Waldorf. Das ist alles die gleiche Liga wie das Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg. Also nicht jedes Hotel 4 Jahreszeiten ist das. Denn es gibt viele Hotel 4 Jahreszeiten. Ich weiß auch nicht, warum es überall so viele gibt. Aber das 4 Jahreszeiten an der Alster, das ist outstanding. Ich weiß nicht, hast du schon gehört? Das Restaurant Herlin dort hat jetzt gerade ganz frisch den 3. Michelin-Stern gekriegt.
Genau, habe ich gelesen, ja. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, als du das erste Mal gedacht hast, ich muss über dieses Hotel schreiben, bis es dann tatsächlich ein Buch wurde?
Die Töchter der Speicherstadt waren ein Erfolg. Das heißt, sie sind ein Erfolg. Die laufen immer noch super gut. Ich glaube, wir sind da jetzt in der 8. Auflage oder irgendwie sowas. Das ist wirklich, boah. Und da hatte ich so ein bisschen so einen leichten Anfall von Größenwahn und bin dann an der Binnenalster irgendwie eines Tages längs und stand vor dem 4 Jahreszeiten und dachte, ja, eigentlich könnte ich doch. Ja, und von dem Moment an bis zu dem Moment, wo der erste Band erschienen ist, also im März 25, sind 2 Jahre vergangen.
Ja, und dadurch hast du jetzt deine Luise so, ja, kreiert. Und das ist ja eine Frau mit Rückgrat.
Ja.
Was hat Luise besonders geprägt, dass sie eben so nicht so unbedingt halt dem Klischee dieser Zeit entspricht?
Ich glaube, da kommen wir in den Bereich Fiktion und Fakten. Denn eine Frau in der Zeit, gut, 20er Jahre, das ist eine sehr wilde Zeit gewesen, da waren sehr viele Frauen sehr modern. Und das war nicht so unbedingt das weibliche Image, was gepflegt wurde wie in der Nazi-Zeit und auch danach. Also Heimchen am Herd und so. Aber Luise, ich würde sagen, Luise ist einfach ein kämpferischer Typ durch die Armut, in der sie aufgewachsen ist. Ein großes Gefühl für Gerechtigkeit, auch wieder eine Parallele zu mir. Und diese, was ich gut finde bei meiner Figur, ist ein ganz großes Maß an Loyalität. Also Luise wollte immer ein Zuhause haben. Und im Hotel hat sie dieses Zuhause gefunden. Und sie identifiziert sich ganz enorm mit diesem Hotel. Es ist ihr Zuhause. Und alles, was dem Hotel widerfährt, widerfährt auch emotional ihr. Und sie kämpft für dieses Haus und für dieses Hotel. Ich glaube, am schönsten ist da die eine Szene, wie im Zweiten Weltkrieg die Bomben fallen und alle in die Luftschutzkeller laufen. Nur sie geht alleine durch die leeren Gänge. Für sie war das, wenn das Hotel untergeht, dann gehe ich mit. Umso größer ist natürlich der Sprung dann zum Ende. Ich werde es nicht vorwegnehmen, aber umso größer ist dieser Graben, über den sie darüber muss. Aber es ist ein anderes Thema.
Genau. Erstmal bleiben wir mal bei Fiktion und Wahrheit. Ja. Und zwar, wie gehst du denn eigentlich mit diesem, ja, es ist ja auch ein Spannungselement, irgendwie zwischen historischer Genauigkeit und erzählerischer Freiheit. Wie gehst du denn damit um? Beugst du dann einfach mal, weil du denkst, oh, die Dramatik braucht das?
Also in den meisten Fällen ist es so, also gerade in diesem Projekt, ist es so, dass die Dramatik, die da in diesem Hotel abging, und auch in der Geschichte, also in der Stadt und im Land und in der Welt. Diese Dramatiken sind schon so enorm, da brauchte ich überhaupt nichts biegen und nichts brechen. Ich brauchte die Umstände, die da passiert sind, einfach nur nehmen und ein bisschen glatt schmirgeln, sodass sie wie Puzzleteile ineinander passen. Das hat sehr schön funktioniert. Ansonsten lege ich gerade, weil ich komme ja aus dem Historischen. Und ich komme ja selber aus dem Journalistischen und ich komme ja selber auch aus der Forschung. Und ich habe eine hohe Affinität für Fakten. Und darum ist bei mir das immer ganz wichtig, dass ich das, was ich schreibe, dass die Leute sich, die Leser sich darauf verlassen können, dass das recherchiert ist und dass ich sie nicht an der Nase herumführe und zum Beispiel, was du sagtest, Fakten so lange drehe und dengel, bis es so herrlich rüschig und kitschig wird, dass es dann auch Abnehmer findet. 80% Fakten, 20% Fiktion ist für mich eine optimale Mischung, ein optimales Rezept. Und daran halte ich mich eigentlich auch. Das setzt natürlich voraus, dass man sehr viel recherchiert. Das kostet ordentlich Zeit. Deswegen habe ich mich ja auch ein bisschen festgelegt auf so 19. bis 20. Jahrhundert.
Genau. Hast du so ungefähr eine Ahnung darüber, wie viele Quellen du für diese beiden Romane hinzugezogen hast? Boah. Also wahrscheinlich nicht nur Quellen im Archiv, sondern vielleicht auch irgendwelche Sekundärliteratur und ach was, Zeitzeugen.
Ja, also wir müssen ganz klar sagen, ich bin keine Historikerin. Es gibt Standardquellen, die man erstmal für die Erstrecherche nimmt. Das sind so, fängst an mit Wikipedia und guckst mal, welche Bücher es zum Thema gibt. Und dann gehst du vielleicht über alte Zeitungsartikel. Das finde ich immer sehr schön. Dann habe ich so die Hamburger Nachrichten gelesen zum Beispiel über die Zeit und habe ich immer geguckt, damals war es üblich, dass geschrieben wurde, wer ist mit dem letzten Dampfer in Hamburg angekommen? Natürlich nur die Herrschaften der ersten Klasse, der zweite, dritte Klasse, das war nicht so wichtig, aber die Herrschaften der ersten Klasse, so ein bisschen Promi gucken, ne? Und das war für mich sehr interessant, welche Leute hier tatsächlich nach Hamburg gekommen sind und wie denn in der Nazizeit das massiv zurückging. Das waren dann keine internationalen Promis mehr. Das war dann irgendwie auch kein Herr Einstein oder Hedin oder wie sie alle hießen. Also solche Quellen zum Beispiel. Dann habe ich gerade im zweiten Band war das natürlich viel einfacher, weil der geht langsam so mit dem Krieg und auch die Nachkriegszeit in Zeiten, wo es Leute gibt, die noch jemanden kennen, persönlich kannten, der damals dort im Hotel gearbeitet hat. Und die Hotellerie hat sich nicht sehr großartig geändert in den letzten 100 Jahren. Die Einstellung, die Attitude gegenüber dem Gast bleibt eigentlich im Großen und Ganzen die gleiche. Mittlerweile macht man es nur so, dass man die Gäste auf Augenhöhe bedient. Ja, man buckelt nicht mehr. Also das sind so Sachen, die kriege ich dann raus über tatsächlich Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern. Und ich war ganz überrascht, wie viele ehemalige Mitarbeiter von vier Jahreszeiten. Es gibt, also es wundert mich eher, dass ich nicht auch schon mal da gearbeitet habe. Es fühlt sich an, als hätte jeder da irgendwann mal gearbeitet. Nun muss man allerdings auch sagen, seit der erste Band draußen ist, kriege ich ganz viele Anrufe und Briefe und E-Mails von Leuten, die sagen, ja, genau so war es. Ich hatte damals auch meine Ausbildung und dann bin ich von da nach dort gegangen. Das ist ja in der Hotellerie sehr üblich, dass die Leute viel wechseln. Die bleiben nicht 20, 30 Jahre in einem Betrieb, sondern immer so nach drei Jahren, nach zwei, drei Jahren gehen die woanders hin und machen wieder neue Erfahrungen. Von daher ist auch das etwas Neues, ungewöhnlich, was Manne Luise erlebt. Die bleibt nämlich ihr ganzes Leben in vier Jahreszeiten. Nein, nicht das ganze Leben, aber ungefähr.
Sie macht ja auch eine Karriere. Das ist ja wie wechseln.
Absolut, absolut.
Und Wenn du so viel recherchierst, hattest du dir denn eigentlich von vornherein vorgestellt, ja, so wird das? Oder hast du bei diesen Recherchen irgendwas entdeckt, wo du dachtest, ey, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet?
Das ist eine gute Frage. Also nein, ich bin eigentlich nicht sonderlich viel überrascht worden bei den Recherchen. Doch eine Sache hat mich schon überrascht. Es wird hier in Hamburg und sicher vielleicht auch bei anderen Hotels, die Sache mit der Nazi-Zeit, das wird nicht allzu hoch gehängt. Und so, umso überraschter war ich, dass der Sohn des Hotelgründers, also der Sohn hieß Fritz Herrlin, dass der tatsächlich mal in der SS war. Und für ein Haus, das eigentlich absolut unpolitisch war. Also es durften keine Hitlerbücher da ausgelegt werden, es durfte keine Propaganda da gemacht werden, gar nichts. Es wurden keine Flaggen aus dem Fenster gehängt. Das war Politik, das macht man nicht hier. Und das ist den vielen Nazis extrem unangenehm aufgefallen. Und dann hieß es, naja, der wird aber auch niemals was werden bei uns. Dennoch war er in der SS. Und wenn man weiß, dass Fritz Herrlin ein ganz leidenschaftlicher Reiter war und er ist Turniere geritten, und das war also schon in der Vor-Nazi-Zeit, er wollte wirklich gerne olympischer Turnierreiter werden. Und die haben ihn dann tatsächlich auch so weit unterstützt, dass er das durfte bei den Olympischen Spielen 36. Und dann haben sie ihm gesagt, aber du, wenn du da wirklich zur Olympiade willst für uns, ne, dann nur in einer SS-Uniform. Und da musste er tatsächlich in die SS eintreten. Hat er gemacht. Und gut, das ist nie hochgehängt worden. Also ideologisch war es auf seiner Seite, wenn ich das so richtig gesehen habe, nicht. Also das Vierjahreszeiten hat sich immer aus der Politik rausgehalten. Ist auch eine sehr gute Sache.
Ja, und dann fand ich in deinem Roman halt, wurde ja dann nochmal auf diesen Nachtportier Seligmann halt hingewiesen.
Ja, ja.
Und irgendwie diese Geschichte fand ich auch total berührend halt. Es ist ja eine reale Person, ne? Ja. Den Stolperstein können wir ja da
ganz
vor vier Jahreszeiten sehen.
Ganz genau.
Und wie hast du ihn entdeckt? Weil eigentlich ist es ja nur ein Nachtportier in so einem Hotel gewesen, ne?
Ich bin über ihn gestolpert im wahrsten Sinne. Nämlich der Stolperstein. Es gibt diese goldfarbenen Stolpersteine auch vor dem Hotel. Und da stand der Name Seligmann drauf. Und habe gedacht, jetzt will ich wissen, was das ist. Und habe dann zu dieser Person recherchiert und festgestellt, gut, es war ein Jude. Und im Internet habe ich eine sehr umfangreiche Dokumentation über ihn und seine Familie gefunden. Auch sein Sohn ist auch ermordet worden von den Nazis und in Neuengamme. Also KZ Neuengamme ist in der Nähe von Hamburg. Und wie diese Familie denunziert wurde von den Nachbarn. Der junge Mann, also der Sohn von dem Nachtportier, war ein außerordentlich begabter Gymnasiast. Und ist verleugnet worden oder verleumdet worden von einem anerkannten oder einem Sohn einer anerkannten Hamburger Familie, die auch heute noch sehr anerkannt ist. Und wie diese Familie kaputt gemacht wurde, das hat mir richtig wehgetan. Ich habe mich richtig dafür geschämt, obwohl ich nichts damit zu tun habe. Aber wie Menschen so herzlos sein können. Und deswegen habe ich das einfach nochmal zum Thema im zweiten Band gemacht, das Leben und Schicksal von dem Herrn Seligmann und seiner Familie.
Genau, und ich finde, es tut ja auch ein bisschen was dazu beitragen, halt, dass das eben nicht vergessen wird. Ne?
Ja. Ja, also das ist etwas Neues, was ich recherchiert hatte. Ich hatte für die Töchter der Speicherstadt, hatte ich ja auch schon mal das Thema Juden und Zweiter Weltkrieg und so. Aber dieses Schicksal war ganz neu für mich.
Mhm. Wenn du jetzt so recherchierst, dann kriegst du ja auch unheimlich viele Originalzitate, was irgendjemand mal über irgendwas gesagt hat. Wie viele von diesen Zitaten verwendest du denn dann gleich für deinen Roman?
Du, alle. Wenn es passt, alle. also ich versuche immer, Zitate zu nehmen, wo niemand schlecht dasteht. Also es gab zum Beispiel tatsächlich, es gibt eine Szene, da sind zwei Revue-Tänzerinnen und die wollen sich abends amüsieren. Wir fragen unten dann tatsächlich nach, wo können wir hingehen. Und dann wird ihnen gesagt, sie können ins Alcazar gehen. Und die beiden Ladies sind wohl nicht so, naja, jedenfalls reden die ganze Zeit vom Alka-Seltzer. Wir gehen jetzt ins Alka-Seltzer. Und solche kleinen Anekdötchen. Also das passt einfach schön. Das ist nett.
Und von diesem ganzen Berg an Zitaten und Recherchen halt, gibt es da auch Dinge, wo du dann hinterher sagst, oh nee, das kann ich nicht verwenden halt. Dann stehen die eben nicht mehr gut da. Gibt es sowas auch?
Exakt, ja. Ja, ich hab tatsächlich, das passiert mir selten eigentlich, aber in diesem Fall ist es passiert, weil ich jetzt mit der Zeit, also mit auch den historischen Personen, eben bis in die, in Anführungszeichen, Neuzeit reingehe, also 1952, da taucht eine Person auf. Ach, ich habe immer noch ein bisschen Bauchschmerzen, weil die im ersten Moment nicht so gut wegkommt, obwohl sie eine historische Persönlichkeit ist. Aber ich weiß, in Anführungszeichen, ich glaube zu wissen, dass es so war. Und aus der Situation heraus, in die diese Person reingeschmissen wurde vom Schicksal in dieses Hotel, hat sie diese Figur oder diese Person gar nicht anders reagieren können, als so, wie ich es ihr unterstellt habe. Und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, oh, es gibt noch viele Leute, die diese Person kannten. Die ist mittlerweile auch verstorben. Und kann sein, dass der eine oder andere mich danach nicht mehr lieb hat.
Das Thema Menschlichkeit und unter politischem Druck, das zieht sich irgendwie so hin durch deine beiden Romane.
Ja, ja.
Und war das eigentlich von dir von Anfang an gewollt? War das ein zentrales Thema?
Ja, absolut. Absolut. Wie geht der Mensch mit solchen Dingen, mit solchen Veränderungen, politische, gesellschaftliche Veränderungen, wie geht der Mensch damit um? Also gerade in der Nazi-Zeit, dieses uniforme Denken auf Kosten anderer. Wie werden Leute so? Und wie gehen die damit um, die nicht so sind? Und was macht ein Opfer zum Opfer?
Ja.
Also das ist eine universelle Frage. Und gerade jetzt so in unserer heutigen Zeit, wo wir ja politisch in allen Ländern sehen, dass es massive Rechtstendenzen gibt, finde ich, ist es auch wieder eine aktuelle Frage, die wir uns selber stellen müssen. Wo stehen wir? Sind wir bei den uniformierten Marschierern oder haben wir ein Kreuz und wehren uns oder sind wir die Opfer? Oder sind wir diejenigen, die nicht hingucken? Kann auch sein.
Ja, aber auch die, die nicht hingeguckt haben, die waren ja dann später halt die Opfer.
Denn erstmal nicht hingucken und dann wird aus dir ganz schnell ein Opfer. Das wissen die Leute, die versuchen, sich durchsichtig zu machen und nicht. Aber es gehört eine Menge dazu, sich zu wehren. Das ist nicht eben gegeben.
Okay, im zweiten Band geht es ja nicht nur um diese düstere Geschichte, sondern du schilderst ja auch diese Nachkriegsjahre. Und die sind also am Anfang auch sehr düster, aber man sieht schon irgendwie Licht am Ende des Tunnels.
Ja.
Zum Beispiel diese britische Besatzung halt. Also das ist ein Aspekt hier in Hamburg, den ich auch ganz wenig in Romanen gespiegelt bekomme.
Mhm.
Warum war dir jetzt diese Besatzungszeit nochmal wichtig?
Drei Gründe. Erstens, gerade weil das kein Thema in Büchern ist. In Büchern ist meistens der Teil, der dramatisch ist, ein Thema. Das ist der Krieg, gar keine Frage. Wenn die dramatische Situation sich dann aber aufgelöst hat, dann haben Autoren meistens kein Interesse daran. In diesem Fall fand ich das aber gerade interessant, weil die Besatzer hatten, also man muss dazu wissen, dass das Hotel selber den Krieg fast unbeschadet überstanden hat. Das war ein kleines Wunder. Es gab Leute, die haben gesagt, das haben die Briten extra gemacht, damit, wenn sie nachher die Stadt einnehmen, ihr Hauptquartier dort oben im Vierjahreszeiten aufziehen können. Und die waren auch tatsächlich mehrere Jahre da. Und der Fritz Herrlin, der wollte gerne sein Hotel wieder haben. Und die haben gesagt, nein. Und haben ihm wirklich alle Steine in den Weg gelegt, den sie da reinlegen konnten. Und da musste, aber das Personal, sofern es noch da war, die waren ja noch in dem Hotel drin. Und da hat er ein Restaurant aufgemacht, das Halali, ganz in der Nähe vom Hotel. Und nachts sind dann die Mitarbeiter losgegangen, haben alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest war, weil es gehörte ja eigentlich ihm. Er hat dafür auch Miete gekriegt, aber er wollte wieder in sein Hotel. Und dann haben sie alles Mögliche genommen und in Körben und mit in Bettwäsche verpackt. Und dann haben sie das übers Dach und aus dem Fenster und dann in Sicherheit gebracht. Und da habe ich tatsächlich noch jemanden getroffen, die das noch wirklich miterlebt hatte. Das soll wohl ziemlich cool gewesen sein. Die sollen da echt Spaß gehabt haben.
Das kann man auch herauslesen, genau.
Ja, das war eine lustige Zeit. Der dritte Grund fehlt noch. Was ich jetzt psychologisch betrachtet oder historisch auch betrachtet interessant fand, war, da kommen Besatzer in eine Stadt voll Hass, voll Verachtung für ein Volk. Die anderen sind jetzt die Opfer, weit weg von ihrem Größenwahn. Wie kommen die wieder zusammen als Menschen? Wie schaffen die es, als Menschen wieder miteinander umzugehen? Und deswegen fand ich diese Nachkriegszeit besonders gut. Ich habe da Leute bei den Besatzern drin, bei den Briten, die die Deutschen massivst verachten. Ich habe Deutsche dabei gehabt, die versuchten, sich sofort bei den Besatzern einzuschleimen und wieder in ihre alten Positionen zu kommen. Aber am Ende ist die Antwort auf die Frage, was bringt die Leute zusammen, immer noch Menschlichkeit. Reden, reden, reden. Gut und christlich und menschlich sein.
Also ist dieses Hotel ja auch irgendwie ein Spiegel im Wandel dieser Gesellschaft.
Absolut, absolut, ne? Ja.
Und da, es gibt so viele Figuren, die du dann halt in die Hand nehmen musst. Wie planst du denn das eigentlich? Also plottest du wahnsinnig lange vorher oder ist das ein bisschen auch aus dem Bauch raus?
Nein.
Nach dem Exposé oder
ja.
Wie funktioniert das?
ich bin keine Bauchschreiberin, auch wenn ich einen großen Bauch habe. Aber ich bin keine Bauchschreiberin, ich bin Planer. Und je komplexer ein Buch ist, und die Vier-Jahreszeiten-Saga, die beiden Bücher waren sehr komplex, weil ich eben auch Wert darauf gelegt habe, viele historische Gegebenheiten da reinzunehmen, ohne dass es zu viel ist, also irgendwie einzuweben, das bedurfte Planung. Und von daher habe ich viele Exposés gehabt, die ich auch wieder weggeschmissen habe. Und ich habe viele Excel-Listen gefüllt. Wann ist wer, wo, mit welchem Hintergrund, in welcher Szene. Es war ganz spannend zu sehen, wie die einzelnen Figuren sich entwickelt haben. Also ab und zu habe ich angefangen, einer Figur, ja, du bist jetzt der nette Typ, so eine kleine Nebenfigur und tauchst mal auf und dann tauchst du auch wieder ab. Und plötzlich, nee, der wurde jetzt plötzlich richtig bedeutend. Also ich sage jetzt nicht, wer es ist. Wenn ihr es lest, werdet ihr es wissen. Aber eine gewisse Eigendynamik schaffe ich, erlaube ich, ist auch gut, macht mir auch Spaß. Aber ansonsten bin ich eine ganz klare Planerin.
Okay. Und lässt du dich auch durch Musik oder andere Bilder aus der Zeit inspirieren?
Nein, absolut nicht. Ich finde es interessant, wenn Leute das können. Also es gibt ja Leute, die hören, während sie schreiben, passende Musik dazu. Nein, ich muss absolut fokussiert sein. Wahrscheinlich habe ich ADHS oder sowas, aber ich muss absolut fokussiert sein und dann, das ist auch wie ein bisschen so Trance schreiben, weißt du, irgendwann bin ich dann auch richtig in meinem Buch drin. Ich bin dann auch Luise. Oder ich bin dann auch der Nazi, der gerade jemanden verhört. Ist immer ganz blöd, wenn mein Mann dann gerade ins Büro reinkommt.
Und gibt es auch Aspekte in diesem Roman halt, die dir Schwierigkeiten bereitet haben beim Schreiben, dass du eben gar nicht so gut reinkamst oder wo du dachtest, na, wenn die das lesen, dann zerrupfen sie mir das Buch?
Ja, das eine, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich da eine historische Persönlichkeit nicht ganz so elegant rüberkommen lasse, wie ich das normalerweise machen würde, weil eigentlich bis auf die Nazis alle historischen Persönlichkeiten bei mir gut wegkommen. Wie gesagt, inhaltlich war ich der Meinung, das gehört so. Nö.
Okay.
Alles im grünen Bereich geht.
Und dann muss ja jede Figur muss ja irgendwie eine eigene Stimme bekommen. Und die haben ja auch eigene Ansichten halt. Wie kannst du denn da schreiben irgendwie und dann so mühelos vielleicht wechseln, so wie wir das mühelos dann lesen?
Ich muss, ich glaube aber, das muss jeder Autor und jede Autorin tierisch aufpassen, dass die Figuren nicht irgendwann anfangen, so zu reden, wie der Autor denkt. Also diese, wenn du sagst, eine Figur braucht eine Stimme, ja, ganz genau. Und die muss man durchhalten. Und das finde ich das Anstrengende manchmal. Weil manchmal gehen mit mir die Pferde durch, dann habe ich eine tolle Idee und dann haue ich in die Tasten. Und beim Überarbeiten denke ich, na, hat das jetzt wirklich deine Figur gesagt oder war das die Anja? Nein, kann ja alles mal sein. Also das ist dann so das Ding mit dem Überarbeiten. Das ist eine Schwäche von mir und die kenne ich auch. Und meine Lektoren und ich gehen da auch hart ins Gericht mit dem Text.
Und wenn man schon einen Band geschrieben hat und man kennt die Luise schon, schreibt man dann den zweiten irgendwie anders? Also geht der flotter aus der Feder oder halt muss man sich wieder halt in die Zeit mit reinfinden? Also gibt es da auch wieder Schwierigkeiten?
Wenn ich den ersten und den zweiten Band vergleiche, dann sind das sehr unterschiedliche. Im ersten Band ist es ja so, dass Luise aus der puren Armut hinein in eine ganz, ganz andere Welt kommt und sich dort anfängt zu entwickeln, während im sozusagen ihre Kindheit, ja, so eine Art soziale, emotionale, gesellschaftliche Kindheit. Und der zweite Band, da ist sie nicht nur vom Alter her oder körperlich erwachsen, sondern sie ist tatsächlich eine wichtige Seele in diesem Hotel. Und jetzt kämpft sie. Und also von dieser erster Band Entwicklung, zweiter Band Kämpfen. Sozusagen Held oder Heldin. Das ließ sich sehr unterschiedlich schreiben. Und ich hatte da wenig Probleme, mich in diese unterschiedlichen Phasen hinein zu versetzen. Es hat mir eigentlich beides sehr viel Spaß gemacht, wobei ich ehrlich sein muss, die Action im zweiten Band, die hatte doch noch ein bisschen mehr Sexappeal für mich als Schreibende. Immerhin, es geht da um Verrat. Es geht um Lüge, es geht um Verrat, es geht um Spionage. Hey, da ist doch was. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe ja früher Krimis geschrieben. Also Spannung mag ich. Stehe ich zu.
Du könntest doch die Luise als fiktive Person halt jetzt auch noch sowas nochmal erleben lassen halt jetzt. Also nach dem Ende des zweiten Teils könntest du sie doch noch weiter irgendwo leben lassen.
Nee? Nö. Nö, ist auserzählt. Sie hat... Also ich kann man vielleicht sagen, also sie hat ihr ganz persönliches, spezielles Happy End. Das finde ich auch wichtig. Die hat ja auch ordentlich gelitten an den beiden Bänden. Und damit ist die Geschichte eigentlich auserzählt und es wird Zeit, dass ich dann auch mir wieder was Neues schreibe.
Aber bevor du uns das erzählst, du hast jetzt so viele Recherchen angestellt, könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen, das nicht in einem historischen Roman, sondern zum Beispiel als Sachbuch irgendwie herauszugeben?
Sachbuch?
Ja, Hamburg, also in der Jahrhundertwende oder so.
Es würde immer sowas wie Reportage oder sowas werden. Es gibt so viele Historiker, die sich mit dieser Zeit auskennen. Also mit denen würde ich mich gar nicht messen wollen. Das ist eine. Und das zweite, Hamburg ist ja unglaublich geschichtsaffin. Also die Hanseaten lieben ihre Geschichte, die lieben ihre Stadt, die lieben ihre Geschichte. Und Tradition wird ja mega hochgeschrieben. Also jeder kennt eigentlich fast alles. Ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich das doch beeindrucken sollte mit meinem Halbwissen. Nö, ich glaube nicht. Nein, also die Antwort wäre, nein, ich bleibe bei der Belletristik. Ist eher mein Metier.
Und als Autorin von historischen Romanen, was macht dir denn da mehr Spaß? Die Recherche oder dann letztendlich das Zusammentragen als Geschichte?
Das ist ungefähr so, als würdest du mich fragen, was macht beim dreigängigen Menü, das du in vier Jahreszeiten gegessen hast, mehr Spaß? Die Vorspeise, Hauptspeise oder Nachspeise? Ich mag alles. Was du bei dir in der Aufzählung noch vergessen hattest, war das Plotten. Also die Idee entwickeln.
Okay.
Also Recherche oder erstmal die Idee, dann wird recherchiert und dann wird geschrieben. Also Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Und am Anfang bin ich in meine Ideen immer verliebt. Oh Gott, ich bin dann ja so anstrengend. So anstrengend. Also ich muss dann die ganze Zeit allen Leuten permanent von meiner neuen Idee erzählen. Das ist ganz wichtig. Das ist schon richtig verliebt. Und dann nachher recherchiere ich voll, oh wow, und nochmal das rausgefunden und das rausgefunden. Oh, guck mal, und das kann man ja auch noch nehmen. Super. Und dann kommt es ans Schreiben. Und die ersten 100 Seiten, die fließen so dahin. Ui, 150 meinetwegen noch. Dann wird es Arbeit. Ab dann wird es richtig Arbeit. Und wenn du bedenkst, die beiden Bücher zusammen haben, glaube ich, um die 900 Seiten. Ja, ich habe gute 800 Seiten hart gearbeitet. Wie an einer Beziehung, ne?
Ja, aber ich hoffe mal, das wird auch ein Erfolg. Also, dass man jetzt irgendwie halt was zurückbekommt, ne?
Du, ist schon passiert. Ist schon passiert. Der erste Band ist also schon in der dritten Auflage. Und das nach knapp über 3 Monaten. Der Verlag hat mich lieb. Davon kannst du aber ausgehen. Die Buchhändler übrigens auch. Mein Mann auch. Und der zweite Band, der ist, kommt ja jetzt gerade in diesen Tagen raus und die Vorbestellungen beim Verlag, so wurde mir gerade mitgeteilt, sind gelinde gesagt sehr vielversprechend.
Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, wir sind schon wieder arg überzogen, haben wir. Nun ist dieses Projekt abgeschlossen. Darfst du uns denn über was jetzt demnächst kommt noch was sagen?
Ja. Also es wird jetzt etwas geben, das keine klassische historische Sache ist wie bisher, sondern ich traue mich mal an was anderes ran. Ich bin gerade zurückgekommen von einer Recherchereise nach New York und es ist also dieses Mal etwas Zeitgenössisches. Und zwar geht es um die größte maritime Evakuierung der Geschichte, die in New York an einem ganz speziellen Tag stattfand, nämlich den 11. September 2001. Das ist ein ganz anderes Thema als bisher. Und für die unter den Zuhörern, die mein Buch Als der Sturm kam, kennen, da hatte ich schon mal eine zeitgenössische Katastrophe im Norden Deutschlands als Roman umgearbeitet, sozusagen fiktionalisiert, ohne dass es überhaupt Fiktion war. Und genau das gleiche Prinzip nochmal jetzt für den sogenannten Boatlift, 9-11 Boatlift. Erscheint bei Piper im nächsten Jahr.
Kann ich mir auch vorstellen, dass da genügend Dramatik auch drin steckt, ne?
Ja, da ist eher das, also ich bin da jetzt auch ziemlich eng in der Recherche drin und da hast du das Problem, da ist zu viel Dramatik drin. Das kannst du keinem Leser zumuten. Das ist, da ist so viel passiert innerhalb von 24 Stunden, das kann man in der Gänze gar nicht den Leuten zumuten. Und meine Aufgabe besteht darin, das so in eine Geschichte zu verpacken, dass die Leute das große, grobe Bild haben und trotzdem noch die ganze menschliche Komponente auch noch verstehen und aus diesem Buch rausgehen mit einem Verständnis über das Menschsein.
Mhm.
Das war jetzt ein bisschen arg vage, ich merke das schon, aber mehr will ich noch nicht sagen.
Aber ich habe jetzt noch eine Voranzeige gelesen, halt so für Hauke 6.
Ah, ja.
Ach, ganz vergessen.
Nein, ja. Nein, ganz und gar nicht. Nein, mein kleiner Hauke. Ja, Hauke Sötje, Kommissar Hauke Sötje, der in Hamburg und Schleswig-Holstein um 1900 ermittelt, der hat jetzt im 6. Fall, Achtung, Überraschung, eine Leiche im Hotel 4 Jahreszeiten. Die erste Leiche, die das 4 Jahreszeiten je gesehen hat. Soweit, also ich habe aus Spaß mal nachgefragt. Nein, wir hatten bisher, das heißt da bei denen kalter Abgang, Fachjargon für gestorben im Hotel. So etwas hatten wir, also mit Gewaltverbrechen hatten wir bisher noch nie. Natürlich schon mal so jemanden, also ne, kann schon mal passieren. Aber nein, also einen Mord hatten sie noch nicht. Und ich bin jetzt gespannt, wenn das Buch rauskommt, dann werde ich der Geschäftsleitung mal persönlich ans vorbeibringen. Dann werden die mich wahrscheinlich ein bisschen komisch angucken. Damit haben sie nicht gerechnet. Aber das spielt alles 1907. Also es ist, ne, Ewigkeiten her.
Okay.
6. Band, sehr dramatisch.
Genau, also freue ich mich auch drauf. Können wir 2 Projekte halt jetzt demnächst dann noch von dir lesen.
Ja, ja. Also in diesem Jahr den Hauke Nummer 6. Dann nächstes Jahr den Boatlift. Ja, und dann habe ich noch eine andere Überraschung, aber ich will euch nicht überfordern.
Okay.
Da müssen wir nächstes Mal drüber talken.
Genau, wir haben nämlich jetzt auch schon wieder eine Viertelstunde überzogen. Oh. Aber naja, also unsere Zeit ist jetzt definitiv um. Ja. Aber es hat wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Ja,
und
mir auch.
Vielen, vielen Dank, dass Danke. Du dir auch diese viele Zeit genommen hast und uns über alle Neuigkeiten informierst.
Total gerne.
Ja, es waren spannende Einblicke in die Geschichte des Grand Hotels 4 Jahreszeiten. Liebe Zuhörer, das war eine Sendung im Format Hörbahn on Stage. Hören heißt dabei sein. Zu Gast war heute Anja Marschall, die Autorin zahlreicher historischer Romane. Die Dilogie um das Hotel 4 Jahreszeiten ist somit ein ganz valider Lesetipp. Mein Name ist Heike Stepprath. Wenn Ihnen Lesung und ausführliche Diskussion gefallen haben, finden Sie 285 weitere Folgen auf der Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.